Die Freiheitliche Partei ist der politische Seismograph über die Befindlichkeit des Landes und derzeit ist großer Ärger im Land.
Profil Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Profil Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig.
Schönen guten Tag, Herr Dohle.
Ich bin Philipp Dohle und wir sprechen heute über die taufrische Sonntags- und Kanzlerfrage im März. Herr Haig, das große Thema der vergangenen Tage war ja die SPÖ, die Verluste von Peter Kaiser in Kärnten und jetzt quasi der Streit auf offener Bühne um den Vorsitz. Man sieht aber auch der aktuellen Umfrage an, am Ende profitieren davon eigentlich nur die Freiheitlichen.
Das ist natürlich korrekt. Es gibt immer, streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Das stimmt, dieser alte Spruch. Um das gleich für die Hörerinnen und Hörer zu verdeutlichen. Also wir haben die Freiheitlichen, die jetzt die 30%-Marke durchbrochen haben, nämlich von 29 auf 31, während die Sozialdemokratie und die ÖVP grosso modo auf ihrem Niveau bleiben. Es gibt da auch Schwankungen bei der Sozialdemokratie von 24 auf 25, bei der ÖVP wieder von 24 auf 22. Aber auch das wissen die geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass wir zum Beispiel bei der ÖVP eine Bandbreite haben seit dem November 21. Also das ist jetzt schon ein ganz schönes Zeitl her, wo es eine Schwankung gibt zwischen 20% und 24%. Also beide Traditionsparteien in einer Seitwärtsbewegung und die Freiheitliche Partei, die durch die Decke geht. So, und natürlich ist das ausschließlich der Unfähigkeit des Mitbewerbs geschuldet. Und das ist ja nicht nur die Sozialdemokratie. Aber wenn wir bei der Sozialdemokratie bleiben, dann ist natürlich die derzeitige, nennen wir es freundlich, Debatte, natürlich alles andere als ein Vorteil, um dem freiheitlichen Höhenflug Einhalt zu gebieten.
Kann man jetzt anders gefragt auch als Sozialdemokratie froh sein, dass sich das jetzt gar nicht stärker auf die Umfragen auswirkt? Oder spielt das, ich meine, die Wahl ist erst nächstes Jahr voraussichtlich?
Naja, nein, das ist natürlich nicht so, weil es gibt immer Verzögerungseffekte. Mhm. Also das heißt, das, was wir in dieser Woche jetzt wieder erlebt haben, ist ja in der Umfrage so gar nicht drinnen, weil die Menschen ja nicht 1:1 reagieren und wir überschätzen das, wir in der Bubble überschätzen das ja immer. Also die Medien, die Experten, KommentatorenInnen, alle die schauen ja gebannt stündlich auf die politische Landschaft, was sich da tut, quasi wie in einem Live-Ticker. Das ist ja da draußen bei den Menschen nicht so. Die haben ihre Jobs, die haben ihre Familien und dann schauen sie sich einmal, vielleicht zweimal am Tag irgendwo Nachrichten an oder man hört vielleicht im Radio etwas. Das heißt, diese Dinge kommen erst meistens zeitversetzt.
Vor allem fehlt ja auch oft wahrscheinlich einfach die Alternative, oder? Auch wenn man jetzt denkt, okay, vielleicht gefällt mir das jetzt nicht, was da gerade zum Beispiel jetzt bei den Sozialdemokraten los ist, aber ich habe jetzt auch keinen anderen Platz vielleicht.
Ja, richtig, das ist natürlich auch ein Punkt. Und es steht auch keine Wahl an und ich muss mir auch keine Gedanken machen, sondern meine Gedanken sind bei meiner Stromrechnung und beim täglichen Einkauf im Supermarkt.
Da kommen wir dann eh später
da
noch.
Da kommen wir dann auch hin, ja. Also der Fokus der Menschen ist einfach nicht permanent auf die Politik gerichtet und sagt, Jesus, na, was hat jetzt die Rendi wieder gesagt und was hat der Doskozil wieder darauf geantwortet? Das sind zwar Headlines, aber am Ende des Tages ist es für die Menschen nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für die Wähler und Wählerinnen, was kommt am Ende des Tages raus, wohin geht die Sozialdemokratie, welche Entscheidung trifft man? Das ist relevant. Der Weg dorthin ist nicht gut für die Partei, aber für die Menschen gar nicht so sehr von Relevanz.
Sie haben es ja schon erwähnt, die FPÖ legt indes in den Umfragen weiter zu. Dieser Trend lässt sich aber jetzt seit fast über einem Jahr schon...
Unglaublich. Also erst seit Jänner des Vorjahres haben wir nur den Weg nach oben. Also von 18% weg bis jetzt noch auf 31, eine gerade Linie nach oben. Das habe ich wirklich noch selten so erlebt. Also, und ich bin jetzt wirklich seit 98 in diesem Geschäft, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Also das, nicht einmal unter Haider 99, auch unter Strache nicht. Also das ist wirklich, wirklich sehr erstaunlich.
Also jetzt aktuell halt, wie Sie bereits erwähnt haben, bei 31% plus 2% Punkte im Vergleich zum Vormonat. Ist jetzt, was ich mich gefragt habe, wo ich das gesehen habe, ist jetzt quasi das maximal mögliche aktuell mal erreicht?
Na, das, da bin ich nicht, also was mir schon Menschen erklärt haben, was nicht möglich ist, und ich habe selber schon dazu gehört, die gesagt haben, na, bis hierher und nicht weiter. Ich sage dazu gar nichts mehr. Also mein Lieblingsbeispiel ist von meinem sehr verehrten und geschätzten Doktorvater Peter Ullram, der am Ende der 80er Jahre noch gemeint hat, der Plafond der Freiheitlichen Partei und der Jörg Haider liegt bei 10%.
Und wir wissen, andere Zeit.
10 Jahre später lag der liebe Jörg Haider bei 26% oder 27%. Also da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Aber, und jetzt kommt aber schon ein großes Aber, wir haben auch immer wieder gesehen, auch wenn die Freiheitliche Partei sehr stark hinaufgegangen ist, also 99 war das so, nach der Nationalwahl ist die Freiheitliche Partei in den Umfragen über 30% gegangen und auch schon 2011 unter Heinz-Christian Strache, Sie wissen, Lehman-Krise, die Ausläufer der Lehman-Krise, die Euro-Krise und dann eine recht unbeliebte Regierung Faymann. Mhm. Auch damals war so. Aber die blauen Bäume wurden auch manchmal durch Regierungsbeteiligung wieder relativ stark gestutzt. Für mich ist die Freiheitliche Partei so etwas wie der politische Blitzableiter des Landes. Mhm. Wenn es großen Ärger gibt, dann gehen die Wähler und Wählerinnen dorthin, um ihren Ärger zu kommunizieren. Mhm. Weil sie wissen, wenn die draufdrücken, dann bewegt sich auch sehr oft etwas. Ja? Also inhaltlich auch. Aber ich würde sagen, es ist der blaue Warteraum. Mhm. Die Wähler und Wählerinnen sitzen nicht dort aus einer ideologischen, was heutzutage sowieso nicht mehr so stark ausgeprägt ist, aber aus einer inneren Überzeugung bei den Freiheitlichen. Da gibt es natürlich schon mittlerweile sehr große Gruppen, aber nicht alle. Also ich würde sagen, von diesen 30%, würde ich sagen, ist ein Drittel durchwegs abholbar, mhm, wenn es eben ein entsprechendes personelles oder inhaltliches Angebot gibt. Mhm. Also ja, die Freiheitliche Partei ist, verwende ich noch eine Metapher, ist der politische Seismograph über die Befindlichkeit des Landes. Und derzeit ist großer Ärger im Land.
Das heißt aber, die Freiheitlichen profitieren anscheinend auf Bundesebene auch davon, dass es keine andere Protestpartei gibt, die irgendwie...
Naja, es gibt keine klassische Protestpartei, so wie sich die Freiheitliche Partei positioniert hat. Jetzt muss man aber sagen, weil ja die Freiheitliche Partei immer den Anti-Establishment-Faktor propagiert. Mein Gott, die Freiheitliche Partei ist genauso Traditionspartei wie die beiden anderen Parteien, wie Sozialdemokraten und Grünen. Die gibt es seit 1949, also VDU, ja. Verband der Unabhängigen, ja, als Vorgängerorganisation. Also sie hängen sich dieses Mäntelchen immer wieder sehr, sehr geschickt um, spielen das Spiel wir da unten gegen die da oben und das können sie. Aber wie gesagt, bis dato hat es eigentlich bei den Freiheitlichen nie zu einer nachhaltigen Regierungsphase gereicht. Und das wissen die Menschen auch. Und das heißt, es sind Wählergruppen dort abholbar.
Sie haben es, glaube ich, genannt, ist der politische Blitzableiter des Landes sind die Freiheitlichen. Warum erreichen die anderen Parteien die Menschen nicht so wie die Freiheitlichen?
Na, weil sie keine, früher hat man den Begriff gehabt, Catch-all-Party, mhm, oder Volkspartei, ja, also nicht im Sinne der ÖVP-Volkspartei, sondern, ja, in Volksparteien. Es hat so mal den Begriff in den 60er Jahren der Allerweltsparteien gegeben. Und Grüne und Neos sind das nicht. Die Grünen sind ganz klar noch immer ihren Wurzeln sehr stark verhaftet, sind natürlich gewachsen über die Zeit. Man sieht auch, Schlag nach in Deutschland oder in manchen anderen Ländern, es gibt schon die Potenziale für die Grünen. Aber sie haben trotz alledem mit der Art und Weise, welche Politik sie vertreten und auf welche Themen sie setzen, trotz alledem ein begrenztes Wählerspektrum vor der Hand. Und bei den liberalen Parteien ist das europaweit so. Also ich finde das ja immer wieder spannend, dass Menschen zu mir kommen und sagen, naja, was ist mit den Neos los? Die liegen dann nur bei 10%. Ich sage, bitte mal halblang. Das ist eine liberale Partei, die haben sich auf 10% hinaufgearbeitet. Haben wir auch schon so oft, mhm, besprochen. Ja. Der Matthias Strolz hat vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren ausgegeben, da lagen sie bei 5%, er will 10% haben, da hat man ihn für einen Narren gehalten. Ja. Also aber da gibt es halt so etwas, mhm, wie natürlich Begrenzung des Wachstums und dann gibt es aber die Freiheitliche Partei, die auch aus ihrer ehemaligen sehr kleinen Bubble, der Honoratiorenpartei, der Partei der Burschenschaft, hinausgetreten ist, mit Jörg Haider. Und Haider hat damals in den 80er Jahren erkannt, na, das ist schon mehr möglich, nur wir müssen aufmachen. Und diese Linie, die gilt heute nach wie vor. Also die Freiheitliche Partei versteht sich als eine klassische Mittelstandspartei rechts der Mitte.
Das war wahrscheinlich dann auch für die Freiheitlichen ein wenig, ich meine, die sind immerhin auch Zweiter geworden in Kärnten, aber das war doch ein bisschen das Problem, dass es auch Mitbewerb gab in Form von Team Kärnten, oder?
Ja, in Kärnten war das natürlich dem Team Kärnten und Gerhard Köfer geschuldet. Da sieht man aber, was auch möglich ist. Mhm. Also Gerhard Köfer wollte ja vor Jahren, hat er ja kandidiert gegen Peter Kaiser zum Landeshauptmann. Naja, jetzt könnte man das eine interessante Aufstellung machen. Was wäre gewesen, wenn Gerhard Köfer tatsächlich Parteichef geworden wäre? Würde er mit seiner doch sehr hemdsärmeligen und bodenständigen Art und Weise vielleicht doch mehr Wähler zur Sozialdemokratie zurückbringen? Wobei man jetzt dazu sagen muss, man die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich meine, die Sozialdemokratie in Kärnten hat fast 39%, ist deutlich stärkste Partei. Ja, wären es
41,
und wären es 40,2% gewesen, hätte man gesagt, na gut, es ist ja ausgegangen. Ja, es ist ja ein vollkommen absurder Blick auf die Dinge.
Ja. Ja, das ist halt symbolträchtig, oder? Das ist
ja, aber nur.
Nur.
Und das ist ja genauso, jetzt schlage ich wieder einen Vlog für die Meinungsforschung ein. Es ist auch symbolträchtig, dass wir haben nur bei einer Partei waren wir außerhalb der Norm, nämlich bei der ÖVP. Bei allen anderen war es grosso modo sehr, sehr gut eingeschätzt. Ja. Wie gesagt, der Kollege Enser, jede Nastik von der Universität Wien, hat gesagt, er versteht gar nicht die Aufregung. Es ist eine Partei aus der Norm gelenkt, das passiert halt einmal. Ja. Mhm. Also nur so zu viel zum Thema symbolträchtig. Ja.
Im Februar, um jetzt kurz zur ÖVP zu kommen, haben wir hier im Podcast, man kann das auch noch nachhören, können das auch gerne verlinken in den Shownotes, den Podcast vom Februar, aber da haben Sie noch drüber gerätselt, warum es quasi diesen signifikanten Anstieg von 4% auf 24% gab bei der ÖVP.
Nein, von 2%.
Was, 2%?
Es waren von 22 okay. auf 24. Ja. Da haben wir noch gesagt, naja, vielleicht bekommen die Grip und erholen sich.
Genau.
Und was habe ich damals noch gesagt?
Abwarten auf März.
Ja, genau. So, bitte.
Hier aber jetzt gab es ja auch diesen Überraschungserfolg, also doch ja, Erfolg in Kärnten.
Wer interessiert sich bitte bundesweit für Kärnten? Das machen ja nur Sie und ich, Herr Tolle. Ja? Und vielleicht noch ein paar andere in der Bubble wieder mal. Ja? Für die Menschen da draußen, für die acht anderen Bundesländer, also die Menschen, die in diesen acht anderen, die schauen einmal kurz nach Kärnten und sagen, aha, aus deren Sicht ist der Kaiser, bleibt's eh aus. Mhm. Ja, wir versuchen das ja immer durch den Fleischwolf zu drehen und auszuwalken wie ein Strudelteig und zu sagen, ah, das sieht man. Nein, man sieht gar nichts. Man sieht einfach, dass sich ein bisschen was verschoben hat, aber es tut bundesweit genau nicht zur Sache und auch nicht für Karl Nehammer.
Genau, das wollte ich Sie gerade fragen.
Was ja, jetzt müssen wir bitte der guten Lage halber dazu sagen, der Podcast wird vor
Der
Kanzlerrede aufgenommen, also auf die warten wir beide jetzt noch. Wir können
das der gläserne Podcast
arbeiten. Ja, genau. Naja, das müssen wir schon dazu sagen, weil sie sagen, warum haben die nicht dabei? Die war ja gut, die Kanzlerrede, so das wissen wir jetzt noch nicht.
Genau.
Naja, was wird passieren, aller Voraussicht nach, bei der Kanzlerrede? Jetzt mache ich eine Prognose, die dann hinten auch schon überprüft werden kann. Also er wird natürlich versuchen, sich selbst als handlungsfähigen Kanzler zu positionieren, der nach vorne schaut und tatkräftig ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, er wird Themenpflöcke einschlagen und diese Themenpflöcke werden nicht nur die Zukunft betreffen, logischerweise, weil es macht ja keinen Sinn, die Vergangenheit irgendwie zu beweihräuchern. Und das ist in Wirklichkeit der Auftakt für die Nationalratswahl 2024. Also das, was er heute sagt, wird auch Wegweiser dafür sein, wie sie die nächsten 1,5 Jahre noch verbringen wollen. So, aber vor der Hand steht die ÖVP, wie wir es schon immer gesagt, bei plus minus 22. Wie sich das dann materialisiert bei der Nationalratswahl, wisst man natürlich nicht. Aber sie hat sich stabilisiert.
Ich meine, es ist ja generell, wenn man sich jetzt die fiktive Kanzlerfrage im März anschaut, da ist ja generell kaum Bewegung drinnen, oder? Es gibt eigentlich keine Parteichefin, keinen Parteichef, der wirklich.
Ja, also wir haben jetzt, Nehammer und Kickl bei 19%. Und Randy Wagner dahinter, das gibt's jetzt auch schon wieder zwei, drei Befragungswellen lang, dieses Bild. Die Differenzen sind so gering, dass sie nicht signifikant sind. Also wir haben ein ganz, ganz ähnliches Bild die ganze Zeit. Und man sieht halt, dass den Menschen eine Führungspersönlichkeit fehlt.
Das, was Nehammer jetzt versucht, auch mit dieser
Regierung. Ja, das ist immer ganz schwer. Es ist immer, das Problem ist immer, dass man von dem niedrigen Niveau kommend hinaufschwingt, in lichte Höhen zu einem anerkannten Staatslenker, Lenkerin, ist schwer. Es gibt aber jemanden, der das geschafft hat. Wolfgang Schüssel. Wolfgang Schüssel hat das niemand zugetraut. Es gab damals den Parteitag, ich glaube es war 95 oder 97, das weiß ich nicht, weil er von Erhard Busse übernommen hat. Und er ist damals angetreten und hat bei seiner Rede gesagt, ich will mit eurer Hilfe Bundeskanzler werden, also zu seinen Parteifreunden. Mhm. Und ich sage dann immer drauf, da haben sie nicht nur außerhalb der Partei gelacht, sondern auch innerhalb der Partei. Und 1999 war er Bundeskanzler und 2002 nach der Wahl, 42%, war er der große Wolfgang Schüssel. 2006 war es dann auch schon wieder vorbei.
Ja.
Aber ihm ist das damals gelungen. Plötzlich haben die Menschen in Wolfgang Schüssel etwas ganz anderes gesehen, als sie vorher gesehen haben. Weil natürlich das Bild eines Menschen natürlich wahnsinnig stark medial geprägt ist. Und das geht, aber es ist nicht leicht. Und wie gesagt, Schüssel hatte ja sein Momentum. Sein Momentum war 1999. Mhm. Er hat hochgepokert damals und gewonnen. Mhm. Und dann gab es eine Trendwende. Sowas ist jetzt einmal nicht absehbar.
Ich meine, das vorherrschende Thema für die Menschen ist ja, also um was sich quasi die Regierung jetzt kümmern sollte, ist die Teuerung, eindeutig.
Naja, mein Gott, ja, das wissen wir jetzt aber auch schon länger.
Das ist nicht überraschend, ja. Aber auf der anderen Seite wirkt es schon so, als wären andere Themen jetzt weiter in den Hintergrund gerückt.
Ja, natürlich. Oder? Also Corona ist weg, das ist natürlich noch im Gedächtnis der Menschen noch verankert, insbesondere eben bei freiheitlichen Wählergruppen oder sie im Team Kärnten, Gerd Köfer in Kärnten, da haben wir das auch bei den Wahlmotiven wahrgenommen. Bei den anderen Wähler und Wählerinnen ist das eigentlich nicht mehr das große Thema. Wir Menschen haken ja Dinge auch dann wieder relativ schnell ab. Also wenn man bedenkt, Wahnsinn, wir waren fast 3 Jahre gefangen, Entschuldigung, nicht, dass man mich falsch versteht, nicht zu Hause gefangen oder sonst was, aber von dieser Pandemie, sie hat ja unser aller Leben und Denken unglaublich bestimmt und heute sagen wir, war da was? Ah ja, richtig, da war die Pandemie. Also es ist wieder weg und jetzt ist eben die Ukraine-Krise und alle ihre Ausläufer und da ist natürlich das Thema Teuerung und da spüren natürlich die Menschen natürlich sofort. Man merkt das bei der Strom-Gas-Rechnung, man merkt das im Alltag, das ist etwas, was natürlich die Menschen dann bewegt. Und dann ist dieses Thema natürlich da. Sehr interessant. Jetzt hupfen wir doch nochmal zu Kärnten zurück.
Sehr gerne.
Und dieses Thema hat möglicherweise die SPÖ mit Peter Kaiser außer Acht gelassen. Mhm. Nämlich, um es stärker zu forcieren und stärker Signale zu senden. Weil in den Wahlmotiven war das kein großes Thema. Das Thema war Peter Kaiser. Und dann halt die Klassiker, Stammwähler und ich bin zufrieden mit der Regierungsarbeit. Aber dieses Thema hat man ausgelassen und dieses Thema wird natürlich sehr stark von der Freiheitlichen Partei okkupiert. Was aber auch nicht Gott gegeben ist. Also man muss und es ist sehr, sehr spannend, die Freiheitlichen schaffen es immer wieder,
das Thema, richtige Pferd zu setzen.
Naja, aufs richtige Pferd, es liegt ja auf der Hand. Das ist ja das Spannende. Ja? Also die Freiheitlichen tun ja nichts Unredliches. Sie gehen nachher und sagen, wir haben da ein Thema, und das sprechen wir einfach an. Und wir haben halt dieses und jenes Konzept und da müsste mal halt die Gegenseite sagen, ja, aber pass auf, wir haben die besseren Konzepte. Und ja, natürlich tut sich eine Oppositionspartei und eine populistische Partei natürlich leichter, aber niemand, jetzt bin ich wieder im Bund, niemand im Bund verhindert, dass die SPÖ sich dieses Themas wirklich annimmt. Nämlich mit spannenden, interessanten, durchwegs auch vielleicht populistisch oder nennen wir es populären, vorstellen. Aber damit kommen sie nicht durch.
Aber es ist ja auch interessant, weil nicht mal das Thema Asyl und Migration jetzt wahnsinnig da ist, oder?
Naja, das ist unterschwellig das schon da, aber wir haben gefragt, was ist das wichtigste Thema. Ja? Also würden wir jedes Thema einzeln auf einer Skala abfragen, sagen wir mal von 1 bis 10, dann ist das Thema Asyl und Integration, Migration natürlich da.
Gibt es eigentlich überraschende Auffälligkeiten, also zwischen den Wählerschichten, also...
Naja, also die üblichen, bei den freiheitlichen Wählern, aber sonst gibt's, die Teuerung ist ja bei allen ein Thema, ja. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es da große Geschichte gibt. Natürlich gibt's einen Unterschied, natürlich, was die Einkommensgruppen betrifft, logischerweise, weil jemand, der sehr gut verdient, der sagt halt, nee, mein Gott, okay, das ist alles teurer geworden, aber ich verkrafte das, ja. Aber wir wissen, jeder zehnte Haushalt ist wirklich stark unter Druck. Mhm. Also da sagen es Leute, es geht sich schlicht und ergreifend nicht mehr aus. Das ist nicht wenig.
Das heißt, es bleibt spannend wie immer. Vielen Dank, Herr Haig, für diese spannende Analyse. Wir hören uns wieder, wie gesagt, im April und vielen Dank.
Und bis dahin wird wahrscheinlich wieder viel passiert sein, weil da gab es eine Kanzlerrede und da gab es eine SPÖ-Sitzung. Und
genau.
Also wir werden was zu reden haben.
Und danach können wir uns schon wieder auf die Wahl in Salzburg freuen.
Na, schauen wir, ob ich das als Meinungsforscher tue.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Mehr zum Thema auf profil.at.